Die Animagic hat uns wieder zahlreiche Lizenznews beschert. Unter anderem neue Filme, die ins Kino kommen, ins Deutsche, wie Solo Leveling oder der neue Madoka Magica-Film. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus!
Und mir, Miki. Und wir haben heute einiges an Themen zu besprechen, wie die eben angekündigte Animagic und neue Anime-Ankündigungen, wie eben auch ein neuer Digimon-Anime zum Beispiel.
Gute Güte. Naja, okay. Ja. Nostalgie macht Geld, ne?
Ja. Wir kommen direkt zu den Nachrichten aus Deutschland. Und ja, wie gesagt, da einiges. Ich meine, wir können mit einer Sache anfangen, die gilt auch international, denn Crunchyroll hat jetzt den neuen Slimer-Film auf ihre Plattform gebracht, der Time I Got Reincarnated as a Slime, the Movie, Tears of the Azure Sea, gibt es jetzt zum Anschauen. Oh, wer den Anfang des Jahres im Kino verpasst hat, beziehungsweise im Mai war das, glaube ich.
Jetzt wird, meinst du, ab jetzt?
Yes.
Ja, machen die es jetzt auch mittlerweile wie Netflix, dass sie nicht irgendwie groß vorher das sagen, sondern einfach so, ach ja, Gott, nebenbei gesagt, neuer Kinofilm, direkt jetzt erhältlich, gib Gas.
Ja, plopp ist er schon da.
Okay.
Ja. Worauf wir aber noch ein bisschen warten müssen, sind Filme, die ins Kino kommen, wie unter anderem Solo Leveling. Da hat Crunchyroll auf der Animagic in Mannheim bekannt gegeben, dass sie den in die deutschen Kinos bringen werden. Aber da wir ja auch so generell noch nicht allzu viel wissen zu dem Film, gibt's da auch noch keinen Termin.
Ja, okay, wir wissen, dass er direkt nach der zweiten Staffel einsetzt und dass man im Endeffekt gucken muss, ne, wenn man wissen will, wie es weitergeht, außer man liest den Webtoon. Aber trotzdem, ne, das ist wieder mal so ein Ding. Man muss schon ins Kino gehen oder warten auf den Kinofilm.
Yep. Ebenfalls auf der Animagic angekündigt, Puella Magi Madoka Magica, Walpurgisnacht Rising. Der neue Film, der ja jetzt in ein paar Tagen in diesem Monat im japanischen Kino endlich kommen wird, wenn ja nicht doch wieder kurzfristig verschoben wird.
Sag das nicht.
Aber wir drücken die Daumen. Und da hat Crunchyroll auch schon einen Termin bekannt gegeben. Am 24. November werden wir ihn dann auch schon in Deutschland schauen können. Ich glaube, ich muss bis dahin nochmal die Serie rewatchen und den dritten Film gucken, den ich bisher noch nicht gesehen habe.
Ach mein Gott, ja, alles sind so große Marken.
Ja. Apropos Marken, da haben wir einige. Denn unter anderem gab es von KSM ein großes Panel auf der Animagic, wo sie einiges angekündigt haben, Sachen, die sie zurückbringen, die sie schon mal hatten und so weiter und so fort. Ich suche ein bisschen was Interessantes raus. Da wäre unter anderem Dorohedoro, werden sie die hierzulande auf Disc rausbringen. Das war ja bisher nur auf Netflix.
Oh, das ist nice.
Vampire Hunter die Bloodlust wird KSM nochmal neu veröffentlichen im ersten Halbjahr nächsten Jahres. Auf Blu-ray wird auf dem 2K Remaster basieren, was zuletzt in Japan gemacht worden ist und auch endlich mal vernünftig aussehen soll. Ja. Und zum allerersten Mal wird eine deutsche Blu-ray des Films auch die japanische Tonspur beinhalten.
Das ist wunderbar. Dann habe ich endlich einen Grund, die zu kaufen und kann meine alte DVD ersetzen. Yay!
Dann There's No Freaking Way I'll Be Your Lover. Alle 17 Folgen werden sie auch auf Disc rausbringen. Habe ich ja vor nicht allzu langer Zeit im Anbiss einem Podcast drüber geredet und war sehr großer Fan. Kubo Won't Let Me Be Invisible ist vor ein, zwei Jahren gelaufen. Da hat KSM angekündigt, dass sie das auf Disc rausbringen werden. Die letzte Blüte, so ist der deutsche Titel von The Last Blossom, den neuen Film vom Odd Taxi, Regisseur und Autor.
Oui.
Dann Girls in Panzer, das Finale Part 5, werden sie auch wieder rüberbringen. Bikini Warriors ist neu, der kam bei Kase damals schon mal raus, aber zu dem Zeitpunkt waren noch nicht alle Episoden der Serie tatsächlich da, weil es später noch mal ein paar OVAs gab. Die wird KSM jetzt auch mitbringen in ihrer Neuauflage der Serie. Was haben wir hier noch? Jinro, die Wolfsbrigade, die 4K-Restauration des Films, die auch vor kurzem erst in Japan gelaufen ist, wird von KSM veröffentlicht und soll auch in die Kinos kommen.
Ui!
Und All You Need Is Kill, der Film von Studio 4 Grad Celsius zum Buch, wird auch veröffentlicht von KSM und soll schon im September in die Kinos kommen.
Oh mei, muss ich dafür planen? Eigentlich will ich den sehen.
Ich will den auch sehen. Da habe ich krass Bock drauf.
Ja, also es ist eine Menge. Es fühlt sich an, als hätten sie sich das ganze Jahr aufgehoben, nur für die Animagic.
Ja, auch noch ein paar interessante Sachen. Samurai Ballerina ist der internationale Titel aus irgendeinem Grund von dem neuen Goro Taniguchi-Film, der im japanischen Original einen französischen Titel hat. Parinisaku Itoi, Itoi?
Ja, genau, Itoi.
Den werden sie auch rausbringen, da haben wir noch keine Infos zu. Shiranhui ist der Kurzfilm, an dem Comics Wave aktuell arbeitet, mit einem Amateurregisseur, von dem wir auch schon mal im Podcast vor ein paar Ausgaben gesprochen haben. Ja. Und auch der neue Irregular at Magic High School Film werden sie rausbringen.
Jo, wow, okay. Das ist, ist es mehr als sonst oder meine ich das nur, weil es jetzt alles auf einmal kommt?
Es sind ziemlich viele Ankündigungen auf einmal. Das muss man schon mal sagen. Es sind auch viele Klassiker dabei. Wir hatten ja die tragische News. Ich glaube, das war auch noch irgendwann Anfang diesen Jahres, dass ja Nippon Art pleite gegangen ist. Mhm. Und einige Lizenzen, die bei Nippon Art lagen, sind anscheinend zu KSM gewandert. Da zählt Speedgrapher dazu, da zählt Genius Party dazu, Burst Angel.
Oh Gott.
Ja, ein paar alte Dinge, die KSM dann nochmal rausbringen wird.
Besonders interessiert mich natürlich Slayers, ne, auf der Liste, aber da sind auch einige Sachen, die sind so richtig für den Jugendlichen in dir selber drin, ne, wie Chrono Crusade und Trinity Blood, besonders Trinity Blood, meine Güte, das ist genüsslich edgy.
Ja, das muss ich auch mal sehen.
Ist hübsch,
genau, so sehr wie hübsch. Seven. Polyband hat auch ein bisschen was angekündigt. Das sind alles eher aktuellere Titel, die Polyband angekündigt hat. Ein paar, die auch schon ein bisschen, ein, zwei Jahre zurücklegen. So ein Kill Blue lief in der letzten Saison. 365 Days to the Wedding vom Autor von The World God Only Knows lief 2024. Hatte ich damals auch recht lobend drüber gesprochen. Love of Kill, auch der ist schon von 2022. Ich dachte, der war auch aktueller. Haben sie auch lizenziert. Die Unaware Atelier Meister von letztem Jahr. Shibuyugi, das Phantommädchen im Spiel des Todes, was Anfang dieses Jahres lief und ja jetzt auch zuletzt einen Kinofilm bekommen hat, der auf Netflix aufgeschlagen ist, werden sie auch rausbringen. Freue mich auch für Alone Alive in Another World kam 2024 und Reincarnated as a Dragon Hatchling kam auch vor ein, zwei Jahren.
Oh ja, ich kann mich grob erinnern. Gott, das ist so viel Zeugs.
Ja, yep. Und wo wir eben schon kurz Netflix erwähnt haben, da gab es jetzt auch einen Trailer, den sie vor ein paar Stunden erst veröffentlicht haben zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, wo es heißt, dass der Film am 31. August schon auf Netflix aufschlagen wird, also der zweite Gundam Hathaway-Film.
Ja, nice. Das ist sehr schön. Der lief doch erst im Februar in Japan an, oder was, März?
Ja.
Coole Sache. Und mal wieder ein bisschen knapp. Ich hätte ihn in die Monatsvorschau reingeschrieben, wenn ihr es nur eine Woche vorher gesagt hättet.
Ja. Aber dann können wir den auch endlich sehen und ich muss nur noch weitere 5-6 Jahre warten auf den dritten Teil.
Hoffen wir nicht, hoffen wir, diesmal geht's schneller.
Dann neue Anime-Ankündigungen. Da fangen wir an mit Exiled Merchant Saves the World with the Power of Money. Money, money, money. Eine Light Novel, die einen TV-Anime bekommen soll. Zu dem Anime haben wir noch nicht allzu viele Infos bekommen. Es sind die Character Designs, die animifizierten, schon im Internet veröffentlicht worden, aber noch kein Studio, noch kein Team, was diese Anime-Adaption überhaupt macht. In der Light Novel geht es um einen Merchant, der zu einer krassen S-Rank-Party gehört. Aber es gibt eine Frauenbande, eine Frauenheldenparty, in die er verknallt ist und denen dann immer wieder so Geld unter der Hand zufunnelt. Und seine Party, in der er ist, findet das gar nicht gut und schmeißt ihn deswegen raus. Und er schließt sich der Frauenparty an, während seine ehemalige Party vom Dämonenkönig niedergeschlagen wird.
Das ist irgendwie, ich krieg da ein komisches Gefühl bei, ne? Denn sie sind im Recht dabei, ihn rauszuschmeißen, ne? Wenn er Gelder veruntreut für seine Lieblinge.
Würde ich auch sagen.
Ja. Dass sie natürlich dann zu dämlich sind und vom Dämonenkönig platt gemacht werden, ist auch schade. Aber eigentlich, ja, mal sehen. Ich bin nicht überzeugt. Ich weiß nicht so recht. Geld, ne? Geld ist die Lösung.
Ja, mal sehen, in welche Richtung das schlägt. Dann viel knuffiger wird es mit den Werken von Yuhachi, denn er oder sie, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, veröffentlicht auf jeden Fall schon länger über Twitter und Pixiv kleine, cute Comics, die alle drei jetzt eine gemeinsame Anime-Adaption bekommen sollen. Die Manga heißen Dekai Hachi Misebanus Bis und A Tanuki wa Mo Damedes. Und die sollen jetzt in einen gemeinsamen Anime adaptiert werden namens Yuzanshi from Yuhachi. Ja, der soll im Oktober bereits starten und das ist jetzt nicht so, dass diese Stories kombiniert werden, sondern das sind einfach drei Segmente, die hintereinander laufen. Die werden adaptiert bei Fanworks. Zwei der Segmente, Misebanus Bis und A Tanuki wa Mo Damedes, werden Regie geführt von Rarecho, dem Regisseur von Agretzko. Und Gakko Kinoshita, Regisseur von Sumiko Gurashi, auch eine der vielen kleinen, cuten Anime-Franchises, adaptiert dann das Dekai Hachi-Segment. Ja, die drei sind halt einfach Tiere, die Unsinn treiben, sagen wir es mal so. Wir haben einen Tanuki, wir haben einen Hai? Wal?
Ich glaube, es ist ein Hai, oder?
Ich bin mir nicht 100%
sicher. Weil die alle Plüschtiere sind und nicht in der wirklichen Größe. Ne? Die sind alle so um die 30, 40 Zentimeter groß. Auch die Biene, ne? Die so eine, ja, eine große Wurst ist, so ein flauschiges, kleines Etwas.
Ja, es sieht tatsächlich ganz niedlich und putzig aus und ich mag vor allem den Gesichtsausdruck von dem Hai oder Wal oder was auch immer das ist, sehr gerne. Ja, wie gesagt, im Oktober kommt das im japanischen Fernsehen. Hoffentlich werden wir sowas auch irgendwie im Westen sehen können. Dann Digimon. Digimon hat angekündigt, dass nächstes Jahr eine neue Digimon-Anime-Serie rauskommen soll. Mehr Infos das, haben sie uns auch noch gar nicht beschert.
Das ist krass. Das alleine ist eine ziemlich große Bombe. Und das wollt ihr dann ohne Kommentar einfach so stehen lassen? Ihr seid witzig.
Ja, ich meine, ich fand's jetzt nicht so überraschend, weil wir schon ein paar Digimon-Serien in den letzten Jahren wieder bekommen haben, wie ja auch aktuell ein Digimon Beatbreak immer noch läuft.
Ja, okay.
Also aktuell läuft auch noch eine Digimon-Serie und währenddessen ist halt schon die nächste für nächstes Jahr angekündigt worden zum 30-jährigen Jubiläum des Franchises.
Ja, ist natürlich die Frage, wollen sie da was Besonderes machen wegen Jubiläum oder machen sie einfach nur weiter, weil halt Marke am Leben am Halten ist gut und gesund für den Geldbeutel.
Ja, mal gucken. Also ich würde jetzt schon sagen, jetzt wo sie das schon so früh auch ankündigen, ohne Infos bisher und als Jubiläumsprojekt, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwas sein soll, was an die alten Serien in irgendeiner Form anschließt.
Jo.
Also vielleicht sehen wir alte Figuren wieder, was jetzt die letzten paar Digimon-Anime ja eher nicht gemacht haben, bis auf dieses Digimon Adventure Remake, was wir vor ein paar Jahren ja auch bekommen haben. Mal gucken.
Jo.
Dann, auch aus dem Nichts kam die Info, dass Chain Soldier eine dritte Staffel bekommen wird.
Oho.
Ja. Sex.
Du, ich muss echt mal gucken, wie weit der Manga ist. Holen sie ihn jetzt ein? Ah, nee, wahrscheinlich noch nicht. Der hat mittlerweile 21 Bände draußen. Ah, also die okay. haben wahrscheinlich noch ein bisschen, wo sie dran rumbasteln können, bevor sie da hinkommen an den Manga.
Ja, Fanfeedback nach der zweiten Staffel war diesmal etwas besser. Es hat ja Passione diesmal die zweite Staffel übernommen, die ja sowieso da sind, um Brüste zu animieren.
Was ist deine Daseinsberechtigung? Brüste.
Ja. Also, Ja, Fans von Sex kriegen zu Chainsaw Jones auch noch eine dritte Staffel dann in Zukunft spendiert. Da haben wir jetzt noch keine Infos bekommen, also Passione da weitermachen wird, wissen wir jetzt noch nicht, aber das Produktionskomitee wäre dumm, wenn nicht.
Jo.
Dann haben wir noch was aus Südkorea. Nanolist ist ein schöner, simpler Titel.
Ja.
Und ein Science-Fiction-Webtoon, der eine Anime-Adaption bekommen soll, die auf einer koreanischen Streaming-Plattform namens T-Wing schon am 17. August aufschlagen soll. Wird von Studio Gale gemacht, ist auch ein koreanisches Animationsstudio, die machen CGI-Animationen, dementsprechend ist das hier auch eine CGI-Serie. Die haben bisher nur Kinderserien animiert, die für die kleinen Kids in Südkorea da sind, von denen ich jetzt auch nicht weiß, ob die irgendwie bisher ins Ausland adaptiert wurden oder lizenziert worden sind.
Hm.
Und ja, hier in diesem Webtoon in Nanolist geht es eben um einen Jungen, dessen Schwester ist auf mysteriöse Weise irgendwie verschwunden oder gestorben. Ich weiß es jetzt nicht. Es wird jetzt hier nicht spezifiziert in der Beschreibung. Aber die hat zwei Androiden gebaut und ihm hinterlassen. Und das beides sind, ja, Androiden mit einem Programm zum Töten.
Ja, warum brauchst du Kampfroboter? Das ist schon mal eine nette Prämisse, dann wird man gleich neugierig. Also, her damit.
Ja, haben wir jetzt auch noch keine Ankündigung für, ob dieses Projekt irgendwie dann die Adaption im Westen zu sehen sein wird. Ich weiß jetzt nicht, was aus vielen anderen bisher auch Korea-exklusiven Animationsserien geworden ist. Da haben wir bisher auch noch nicht wirklich was mitgekriegt. Ich hoffe, Korea kommt noch auf den Trichter, dass der Erfolg von Japan, von Anime auch daher kommt, dass sie international in den letzten Jahren ziemlich groß geworden sind.
Ja, das sollte eigentlich ein No-Brainer sein, ne? Ich meine, China haut seine Danhua auch in den Rest der Welt raus, ne?
Ja, das stimmt. Und dann gibt's noch was für den Magen mit Dokagui Daisuki Mochizuki-san. Ein Gag-Manga, der auch seine Ursprünge im Web hat und dann noch später in Magazinen und gebündelter Form gelandet ist. Und hier geht es eben um eine junge Dame, die es liebt, Essen in großen Portionen zu essen.
Ja.
Das ist die Story, die uns zumindest die simple Beschreibung hergibt. Es hat Toho auf eine recht lustige Art und Weise angekündigt, weil es einen Koch-Livestream gab, der für eine Stunde lief, wo man jemanden sieht, der halt kocht.
Ja, ohne irgendwas. Einfach eine Stunde, eine Rezept nach dem anderen.
Ja. Yep. Und ganz am Ende ist dann diese Ankündigung.
Meine Güte. Aber Leute, also für die Deutschen ist das nix. Bitte nicht hingucken. Sie fangen an mit den japanischen Wienern. Und die sind einfach nicht gut, die Wiener Würstchen aus Japan.
Oh, okay.
Die sind einfach nicht lecker. Das können die nicht.
Ja, wir haben jetzt noch nicht so viele Infos bekommen, außer dass hier in dem Fall Studio Passione daran arbeiten wird, die in letzter Zeit ziemlich viele Projekte angekündigt haben. Dann Infos. Hätten wir auch schon letzte Woche drüber sprechen können. Mir ist es nicht in den Sinn gekommen. Aber wir können es jetzt nochmal nachholen. Chikawa, the movie, ist in Japan gestartet und ist ein Erfolg sondersgleichen. Denn die Japaner stehen nicht nur aufs Kino, sie stehen auch sehr, sehr doll auf Chikawa. Obwohl, als ich drüben war, ich ehrlich gesagt nicht viel von Chikawa gesehen habe. Ich höre immer von anderen Leuten, wenn man nach Japan aktuell geht, kann man Chikawa nicht entkommen. Hm. Ich hab's nicht gesehen.
Oh, okay.
Aber es hatte das achtgrößte Einspielergebnis an seinem Startwochenende in der japanischen Geschichte.
Boah.
990 Millionen Yen an seinem Opening Day alleine.
Gott, sofort in die Top 10. Ja? Einfach mal so.
Ja, also und dann 2 Milliarden, also über 2 Milliarden Yen über dieses Wochenende. Also ich meine, der Yen ist aktuell recht schwach, wenn wir es jetzt in Euro rumrechnen, kommen wir dann doch bei erstaunlich wenig raus. Okay, 12 Millionen Euro ungefähr ist immer noch ganz gut.
Ganz gut. Also nur für die japanischen Kinokassen in 3 Tagen ist das schon heftig, ja.
Ja. Also, ja, ist dort krass am Durchschlagen. Ich meine, von Cyan Games animiert, mit Koi Okawa in der Regie, Regisseur von der 3. Staffel von Uma Musume. Freue ich mich auch drauf, den zu sehen, weil die Trailer auch sehr gut aussahen und halt so ein knuffiges Maskottchen-Ding, was dann halt einfach Bombe aussieht. Schon cool. Nett.
Ja. Muss echt, da kann eine Menge hinten dran sein bei die solchen Filmen, ne? Es gibt ja auch massenweise Filme von Detective Conan oder von Shin-Chan, die einfach super tolle Filme sind, ne? Also ist es sogar möglich, dass sie einen super tollen Film haben, wer weiß. Aber ja, die Japaner gucken auch, was ihnen, ja, wo sie Bock drauf haben. Also es muss nicht unbedingt ein Meisterwerk sein.
Ja. Dann haben wir noch The Scheiß No Woman and the Cursed Ring, beziehungsweise da gab es jetzt von WW Wave and Ocean Whale den offiziellen englischen Titel für die Anime-Adaption The Lonely Snow Widow and the Cursed Ring. Also ein kleines bisschen anders. Mhm. Soll im Oktober starten. Wir haben auch den Staff bekannt gegeben bekommen. Das Besondere an dem Ding ist ja, dass es auf einem Doujin einem Hentai-Doujin basiert und jetzt eben eine direkte TV-Anime-Adaption bekommt. Und da ist es auch ganz interessant zu sehen, wer dran arbeitet, weil es wird bei Studio Hokiboshi gemacht, die halt für WW Wave sonst auch die ganzen Kurz-Hentai machen, die wie zuletzt Do You Like Big Girls, was in der letzten Saison lief. Aber dann wiederum Regie geführt von Kazumi Koga und das ist halt der Regisseur von Rent a Girlfriend oder von Tenpuru.
Okay.
Also haben wir hier eine gewisse Überschneidung auch an Leuten aus den Leuten, die normalerweise nur Hentai machen und den aus der in Anführungszeichen richtigen Anime-Industrie. Es ist ein wenig gemein, das so zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber auch in Japan in der Produktion gibt es da eine gewisse Trennung durchaus.
Ja, war mal eine Zeit lang nicht so sehr getrennt. Du hast auch Kape Yamaguchi in erwachsenen OVAs gehört und auch alte Regisseure und sonstige Schauspieler und Synchronsprecherinnen in so Sachen wie Cream Lemon, ne? Aber jetzt ist es eher getrennt, weil, ja, ist normal, das ist halt, wegen dem Internet ist es eine ganz andere Landschaft geworden. Da kannst du keine irgendwie Storys oder Budgets erwarten. Das ist nur halt nach der Haut.
Ja, ja. Und auch sonst ist der Staff besetzt mit Leuten, die eher aus der regulären Anime-Industrie kommen, sowohl Animation Director, Color Designer und so weiter. Also, interessant, könnte hier vielleicht mal ein bisschen aufwendigere Produktionen sein. Ich meine, da es wird immer noch auf Ocean Whale und Co. laufen. Ich schätze mal, es werden trotzdem immer noch nackte Haut drin sein, aber vielleicht ist es etwas aufwendiger. Sieht zumindest etwas besser aus als die bisherigen die Regular und WW Wave Titel.
Du, ich würde es mir wünschen, weil diese ganzen Sachen haben keine Revolution angestiftet. Weißt du, dass hat nicht irgendwie interessante Storys oder spaßige Storys gebracht. Das ist alles auch nur so recht billige, formelhafte, nackte Haut und mehr nicht.
Ja,
deswegen stimmt. Strengt euch gerne mal an.
Dann haben wir einen Trailer für Magical Explorer und der gibt uns ein Oktoberdebüt bereit. Ja, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel erinnern, wie groß wir den im Podcast auch schon mal besprochen hatten, zur Ankündigung sicherlich, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Infos da bereits da waren. Wird auf jeden Fall bei Studio White Fox umgesetzt unter der Regie von Kazuki Ohashi, Regisseur von Shadows House. Und jetzt, wo wir auch den neuen Trailer haben, muss ich sagen, sieht ganz gut aus, also sieht durchaus gut aus.
Ja. Ja, es ist ein ziemlich heller Anime.
Bestimmt.
Von Farben und Designs, ne?
Ja. Prämisse ist jetzt auch, es ist auch recht lustig und würde man zumindest im Trailer auch nicht so direkt erstmal ansehen, dass unser Protagonist geisekeit wird in ein Eroge, aber nicht als der Protagonist mit dem Harem, sondern als sein Comic Relief bester Freund.
Jo, okay.
Ja. Dementsprechend haben wir natürlich einige schöne weibliche Figuren im Cast. Ich war dann schon erstaunt alleine von dieser Szene, wo er mit der einen in ihrer weißen Kutte da unter dem Wasserfall steht und man und ihre Kleidung nicht durchsichtig wird. Also scheint es gar nicht so sehr auf Fanservice auch aus zu sein.
Zumindest der Trailer nicht. Vielleicht will der Trailer uns ein bisschen irreführen, ne? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall Fantasy-Zeugs und das, also ich kann den Trash schon schnuppern.
Dann haben wir den ersten Teaser für Free Fire Daybreak, der Anime basierend auf einem Battle Royale, wo wir auch letzte Woche erst drüber gesprochen haben, dass die Ankündigung gab, dass der nächstes Jahr im Frühling laufen wird. Ja, jetzt sehen wir zumindest, auch wenn nicht allzu viel, aber wir sehen zumindest ein bisschen was davon. Sieht durchaus solide aus.
Mhm.
Es scheint irgendwie halt in der Zukunftswelt zu spielen, wo unsere Protagonistin auf einmal eine besondere Fähigkeit bekommt, mit der sie in der Beschreibung von Free Fire Daybreak heißt es, sie kann alles unlocken, was versiegelt worden ist. Whatever that means. Und anscheinend gibt's irgendeine Conspiracy und alles, weiß ich nicht. Klingt jetzt gar nicht mal so sehr nach einem Battle Royale, ehrlich gesagt.
Ja, also wenn man sich den Trailer anschaut, dann bemühen sie dich sehr darum, das alles sehr cool wirken zu lassen. Es ist fast krampfhaft cool, ne? Die Frisuren, die Klamotten, so die Straßen, Fashion und Mode. Auch der Schnitt und wie es dargestellt wird mit der Musik. Ja, die wollen unbedingt ein bestimmtes Publikum abholen. Das muss jetzt, müssen sie nur noch liefern.
Ja. Na? Ja, sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick aus nach irgendeiner Art von Science-Fiction-Thriller oder sowas.
Ja.
Dann, es gab noch einen neuen Trailer für FX-Fighter Kurumi-chan, der jetzt bekannt gegeben hat, dass er in der nächsten Saison laufen wird im Oktober. Das ist der Anime, wo unsere Protagonistin ihr Geld verdient mit Daytrading. Auch
ja.
Von Studio Passione.
Ja, Aktien und Moe.
Yep, cute girls doing Aktien. Find's ein bisschen seltsam, dass dieser neue Trailer, den sie rausgebracht haben, wo sie die SynchronsprecherInnen für die Hauptfiguren vorstellen, tatsächlich nur die Character Designs zeigt und keine neuen Szenen irgendwie aus dem Anime, weil wir auch schon mal einen Trailer bekommen haben, der uns Szenen aus dem Anime gezeigt hat. Aber ja, im Oktober können wir sehen, wie cute Girls daran verzweifeln am Aktienmarkt.
Gut, das wäre eigentlich eine lustige Art und Weise, den Anime zu bewerben. Schau süßen Mädels dazu, wie sie alles verlieren.
Dann, auch auf der Animagic gab es ein Panel, wo wir neue Infos zu einem Anime bekommen haben. Just Like Mona Lisa ist nämlich dort präsentiert worden mit einem Trailer. Finde ich schön, dass wir jetzt anscheinend auch mal in Deutschland mittlerweile exklusive neue Anime-News verteilen können. Sonst würde alles für die Anime-Expo aufgehoben.
Nee.
Und ich hab so Bock. Das ist ein wunderbar atmosphärischer Trailer, der gar nicht mal so viel zeigt. Aber die Musik ist total stimmungsvoll. Wir wissen jetzt, Yuki Hayashi macht den Soundtrack. Der kann hier mal seine richtig schön atmosphärische Seite raushauen lassen, wie es mal in einem Kiss Niver oder so gemacht hat, statt die ganze geile, epische Actionmusik wie aus dem My Hero Academia.
Man sieht es auch dem Trailer an, dass der auf einen anderen Ton geht. Es ist langsam und spannend und man merkt aber doch schon, dass sie da ziemlich das Ding bewerben. Wir haben jetzt ja mehrmals drüber geredet, in kürzester Zeit. Ne?
Ich meine eigentlich nur nach der Ankündigung und jetzt.
Ja,
meine ich.
Direkt eine Woche oder nur, ne?
Nee,
oder war das vor zwei
Ankündigung
Wochen?
Die Ankündigung ist schon, also zumindest ein, zwei Monate her, würde ich jetzt sagen.
Echt? Dann ist mein Hirn wahrscheinlich ein Moos. Ich dachte, das wäre letzte Woche oder so.
Ja, die Zeit ist relativ. Aber ja, wir wussten vorher schon, dass der Chef den machen wird. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, einmal Yuki Hayashi als Composer genannt bekommen. Wir haben Kana Shundo als Regisseurin. Und zwar ist es Regisseurin von Apocalypse Hotel zuletzt. Was ja auch eine ganz, 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 ganz tolle Serie war. Von daher geil. Und Produktion wird ja gehandelt von Cyber Agent. Ich hoffe, die können Schaft aushelfen, dafür zu sorgen, dass die Produktion glatt läuft. Weil Schaft nicht unbedingt für glatt laufende Produktion bekannt ist. Ja, ich mag sehr, was ich hier sehe. Ich finde auch sehr, also ich finde auch wirklich interessant, wie halt die Prämisse so gezeigt wird mit dieser Waage und die Hauptfigur, die sich eben da davor steht und die Waage in keine Richtung schwingt. Gefällt mir sehr. Und dann, wir hatten es eben schon mal mit Digimon, im Oktober wird altes Digimon nochmal ins japanische Fernsehen zurückkehren. Auch unter einem extra Titel dafür, Digimon Bokuraga Eranda Best Adventure, die besten Abenteuer von Digimon, denn da durften Fans aus international voten, was die besten Episoden sind aus den ersten 4 Staffeln und die Gewinner werden jetzt im Oktober gezeigt, 12 Folgen und es sind immer 3 Folgen aus einer jeweiligen Staffel, die dabei gezeigt werden.
Interessant.
Ja, in Staffel 1 in Digimon Adventure sind es Episode 54, The Fate of the Two Worlds, Episode 21 und Episode 37. In Digimon Adventure 02 sind es Episode 21, The Crest of Kindness und Episode 50 und 13, die hier gewonnen haben. In Digimon Tamers ist es Episode 34, Besmons Big Day und Episode 53 und 51, die hier gewonnen haben. Und in Digimon Frontier sind es Episode 50, End of the Line und 48 und 35.
Das ist echt spannend. Ich erwische mich ja auch dabei, wie ich bei alten Serien, die ich schon kenne, eigentlich nur noch die guten Episoden gucke und die Nieten einfach außen vor lasse. Ne? Ich helfe mir da ein bisschen mit dem Internet nach, weil mein Hirn kann sich sowas nicht merken. Aber dass sie das dann hier jetzt extra so als Aktion machen, die allerbesten, also die Publikumslieblinge, nochmal ausstrahlen als so eine Sondersache, das ist clever und irgendwie auch cool.
Ja, also ganz nett für die Fans. Ich meine, ist Digimon so episodisch strukturiert, dass man da einfach random Episoden drauf so mal gucken kann? Ich habe Digimon noch nie gesehen.
Ich meine, es gibt eine Menge Serien, die besonders gute Folgen haben. Ne? Du erinnerst dich wahrscheinlich doch an das Anime-Festival hier in Deutschland, wo wir Naruto da geguckt haben. Ja,
die 3 Folgen Naruto.
Ja, und die erste Folge von den 3 war ja eine besonders feine. Die ist aus der ganzen Serie, ist die auch rausgestochen. Und Naruto hat so ein paar von den Dingern, die aus irgendeinem Grund der volle Banger sind. Und ja, ich schätze mal, Digimon wird das auch haben.
Ja, bestimmt. Dann haben wir noch ein paar News abseits vom Rest. Und wir haben diesmal wieder 2 tragische Todesmeldungen, über die wir zuerst reden. Und zwar hat der Komponist Shiro Sagisu bekannt gegeben, dass sein Onkel Masayasu Sagisu gestorben ist im stolzen Alter von 93. Die Sagisu-Familie ist irgendwie voll mit Leuten, die in der Anime-Industrie gearbeitet haben. Shiro Sagisu ist ja, ne, Composer von einigen bekannten Anime, wie unter anderem Evangelion. Oder Karekano. Und sein Onkel Masayasu Sagisu war Produzent und Regisseur von ein paar Anime und Leiter von Icon für einige Jahre, bis Studio Icon von ADK aufgekauft worden ist. Dann ist er in die Rente gegangen. Aber bis dahin war er halt involviert an, ja, wirklich mit den Anfängen, auch aus der Anime-Welt. Tetsujin 28, 8-Man, Super Jetter, Sachen aus den 60ern noch in schwarz-weiß.
Ja, einige von den Sachen sind dann immer wieder gekommen, wie 8-Man, ne? Der hat ein paar Animes bekommen. Und Tetsujin 28 auch, ne? Gigantor.
Ja. Und das Größte natürlich, an das Icon gearbeitet hat und das auch bis heute, ist Sasai-san.
Ja, natürlich.
Ja, also schade auf jeden Fall. Ist jetzt halt schon seit 30 Jahren ungefähr auch nicht mehr Industrie gewesen, aber hat halt die Anfänge im Prinzip diese Industrie miterlebt. Was erstaunlich ist, ehrlich gesagt. Und auch jemand, dem wir einiges im Mecha- und Roboterbereich zu verdanken haben, ist Katsushi Murakami, der im 20. Juli gestorben ist, im Alter von 83. Der hat sehr viele Mechs und Spielzeuge designt. Roboter und Spielzeuge und so weiter. Unter anderem Designer von Saber Rider und den Star Sheriffs.
Saber Rider. Das ist wahrscheinlich für uns Deutsche am ehesten bekannt.
Ja.
Aber er hat auch an so vielen Klassikern mitgemacht, ne? Hier Space Adventure Cobra, Gatchaman. Besonders Gatchaman, ne? Das ist international ziemlich bekannt.
Mhm. Ja. Ulyssa 31 ist auch einer dieser Klassiker. Ich glaube, einer mit der ersten Anime auch, an denen Tomino gearbeitet hatte.
Jo.
Also, ja, der hat sehr, sehr viele Roboter auch mal für den Gundam, für Z-Gundam designt. Gibt's auch auf der Webseite von Katsuka hat er auch einige Bilder aus dem Artbook von ihm, was erst letztens rausgekommen ist, gesammelt, wo sehr viel cooles Zeug zu sehen ist. Also er hat halt auch nicht nur in Anime gearbeitet, sondern halt auch in der Tokusatsu-Szene für Super Sentai und für Kamen Rider.
Ja.
Und die Zeichnung von den Helmen und so zu sehen zum Beispiel, finde ich total geil.
Der hat wirklich viel gekonnt. Wenn ich mir die Designs von seinen so 70er-Jahre-Spielzeug-Mechas angucke, das sieht so viel anders aus als das Zeugs, das er für Zeta Gundam gemacht hat.
Ja.
Na, das Zeta Gundam-Zeugs sieht aus, als wäre es von, also von Leuten da aus der Zeit, ne, von Masami Obari oder so irgendwas gemacht. Und dann das andere ist halt so richtig bunt und so kindisch verspielt designt, ne?
Das stimmt, ja. War für die Spielzeugbranche von Bandai auch jahrelang der Chef, hat dort 40 Jahre lang gearbeitet. Sehr, sehr stolz, noch klassisch japanisch im Prinzip. Einmal da und nie aufgehört.
Ha, ja.
schade, dass wir ihn jetzt verloren haben, aber trotzdem auch ein stolzes Alter erreicht und viele, viele, viele coole Dinge designt.
Feine Sache.
Die der ein oder andere sicherlich schon mal gesehen hat.
Jo.
Ja, dann noch eine interessante Sache, die ich hier mit aufnehmen wollte, nämlich ein Adventure-Game. Viele würden es als Visual Novel einfach abtun, aber wir Profis, wir hauen den Leuten, die alles japanischer, was nur Bilder sind, als Visual Novel bezeichnen, wir hauen denen auf die Finger. Wir sagen, nein, das ist ein Adventure-Spiel.
Oh ja, das musst du manchmal. Es gibt nämlich eine ganze Menge Spiele, die haben diese Dating-Sim-Sachen drin, wie in Visual Novel, aber die sind dann anderes Zeugs, weißt du, wie rundenbasierende Strategiespiele oder sonstigen Unsinn. Na? Oder manchmal sind es Dings, so Shoot'em-ups.
Und was wir hier haben, ist Seasons of Books and Keys. Das ist ursprünglich ein Roman von dem Autor von Hyouka und Shoshimin, Yonezawa. Und das bekommt jetzt eben eine solche Adventure-Spiele-Adaption, die im Winter diesen Jahres auf Switch und PC aufschlagen soll. Auch tatsächlich direkt mit englischen Texten. Was ich ganz, ganz cool finde. Und wird halt von Shueisha gepublished. Die Entwickler davon haben auch schon mal für Aniplex vor ein paar Jahren ein anderes Adventure-Spiel designt. Da müsste ich jetzt gerade nochmal gucken, wie das hieß. Den ersten Trailer, den sie jetzt dafür gemacht haben, der sieht auch sehr hübsch aus.
Ja.
Also sehr hübsch gezeichnet.
Die ganzen sanften Wasserfarben, die erwachsenen Designs, das ist ein sehr entspanntes Gefühl, das du mal kriegst bei dem Trailer.
Ja, ist gezeichnet von Yoko Tanji und das ist die Concept Artist von Great Pretender, der wir also mit zu verdanken haben, wie Great Pretender letzten Endes aussah. Und direkt nachdem ich diesen Titel wieder gelesen habe, hatte ich sofort wieder einen Ohrwurm. Und ja, hier, wie es bei Yonezawa üblich ist, ist es wieder eine Detektivgeschichte an der Schule. Nur diesmal unsere beiden Hauptfiguren sind zwei Jungen, aus dem Library Committee, aus der Bücherei, die in verschiedene seltsame Fälle hineingezogen werden und letzten Endes auch irgendwie feststellen müssen, dass die alle anscheinend irgendwie zusammengehören und da sich natürlich dann wieder irgendein großes Geheimnis hinten drin offenbart, was auch die Freundschaft der beiden Kumpels auf die Probe stellen wird. Und ich meine, wir kennen das jetzt mittlerweile von Hyuka und Shoshimin, da gibt's ja immer irgendeinen großen Twister noch zwischen den beiden, der vor allem der eine gewisse Kluft zwischen den beiden Hauptfiguren noch aufbaut. Und ich fand das bisher immer geil. Von daher, ich werde mir das auch definitiv holen. Ich bin normalerweise ich spiele sowas normalerweise nicht allzu viel, solche japanischen Adventure-Spiele, aber da kriege ich direkt Lust drauf, wenn ich das sehe.
Ja, wenn man sich auch sieht, wie das aufgezogen ist, da hättest du genauso gut mir sagen können, das wäre ein Trailer für ein Anime, ne? Hätte ich dir auch abgenommen, ne? Also ist schon die Vorarbeit geleistet, jetzt muss es nur noch erfolgreich sein, dann kriegen wir bestimmt auch was.
Das könnte gut sein, dass wir da auch eine Anime-Adaption danach bekommen. Und ja, noch ein gewisses Thema, was ich so im letzten Podcast schon mal so angesprochen hatte. Da war die Ankündigung von Michan und Miss Yamada gerade ganz neu, als wir drüber gesprochen hatten im Podcast. Also das ist auch, glaube ich, am gleichen Tag oder so, als wir aufgenommen hatten, kam die Ankündigung erst. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Denn das Ding ist sehr, sehr kontrovers in Japan. Ich hatte ja beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es anscheinend recht heftig sein soll, der Manga. Das ist nur so irgendwie, was ich mitgekriegt hatte. Ich wusste aber noch nicht so genau, worum es darum geht. Wir hatten ja auch nur die englische Beschreibung von vom englischen Publisher des Mangas vor uns, der halt natürlich versucht, nicht allzu viel zu verraten. Jetzt, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt für diesen Anime, I guess, muss ich dieses Thema aber jetzt mal kurz ansprechen, was in dieser Beschreibung noch nicht drin war. Ja. Denn wir hatten ja darüber gesprochen, dass es eben eine Serie ist, wo es um eine Frau namens Yamada geht, die als Hostess arbeitet und dann auf eine andere junge Frau namens Michan trifft. Und feststellen muss, dass die auch als Hostess arbeitet und die nicht lesen und nicht schreiben kann auch generell nicht wirklich krass sozial fähig ist oder so. Und wir haben gemutmaßt, warum könnte das denn sein? Das stand noch nicht in der Beschreibung drin. Das komplexe Thema, was hier hinten dran steht, ist anscheinend, dass Michan eben kognitiv beeinträchtigt ist und von der Gesellschaft eben zurückgelassen worden ist und ihre kognitive Beeinträchtigung im Sexwork-Milieu ausgenutzt wird.
Ja, realistisch und ziemlich brutal. Passt aber irgendwie zu der Story, oder? Jetzt, was ist das große Problem?
Das Problem so ein bisschen ist anscheinend das Thema an sich und auch wie es angenommen wird. Ich weiß nicht so wirklich, ob der Manga selbst auch Probleme darin hat, das darzustellen. Es gibt auch ein paar Leute von so Komitees, also zum Beispiel Tomoko Katsuyama, Gründer von der Japan Development Disorder Association, die halt meinte, sie wird sich das Werk angucken und hat aber zu dem Zeitpunkt noch kein genaues Statement eben gemacht und meinte aber, dass der Anime auf jeden Fall Supervision von ihrer Gruppe bekommen soll, in der Art und Weise, wie man diese Menschen dann darstellen soll. Ja, es gab einen Animator und Mangaka, der sich dazu auch geäußert hat und meinte, dass die Darstellung im Manga von Michan eben eher einer Freakshow gleichen würde und ausgenutzt wird.
Ja, okay. Wenn das ausgeschlachtet wird, ne, einfach nur Exploitation, dann ist es natürlich etwas, das Kritik verdient hat. Aber die Vorstellung, dass jemand nicht über sowas schreiben kann, ohne dabei bewacht werden zu müssen oder irgendwie besonders kritisiert werden zu müssen, da sträube ich mich ein bisschen darüber. Ne?
Ich meine, also sowas, ich fände es an sich zum Beispiel sowas ganz gut, wenn halt, ne, eine Association oder sowas mit dran arbeitet, die halt über sowas rüber guckt, ne? Ich meine, wir hatten das jetzt im Videospielbereich, ja, letztens, ne, mit diesem Sweet Baby Inc. oder wie auch immer die heißen, wo alle Gamer ausgerastet sind. So, oh mein Gott, die machen die Spiele woke, aber die werden halt explizit irgendwie davon angeheuert. Die sind dann zum Beispiel von Remedy angeheuert worden, die halt eben ihr Studio in Norwegen haben, wo sehr viele weiße Menschen arbeiten, aber halt ihre Protagonistin eine schwarze Frau ist und sie deswegen diese Gruppe angeheuert haben, um halt einfach mal drüber zu gucken, dass da nicht irgendwie was Rassistisches oder Komisches im Spiel drin gelandet ist.
Ja, das ist nur ein Lektorat. Das ist genauso, wenn ein Schriftsteller gute Recherche macht und sich dann einfach externe Profis dazu holt. Ne? Das ist ja gut. Ne? Aber ich finde, ein Schriftsteller sollte auch Geschichten erzählen dürfen, ohne dass er hier irgendwie eine Checkliste, eine Prüfliste abarbeitet, ne? Was dass er die Voraussetzungen erfüllt. Ne? Wenn es dann schlecht ist, dann zerreißt er irgendwie ihn einfach. Ne? Okay, ne? Aber trotzdem sollte er es machen dürfen, ne?
Das, ja, gut, das stimmt durchaus. Es gibt noch Vorkommnisse von einem Mental Health Doctor, der auf Social Media geschrieben hat, und das auch schon tatsächlich lange bevor der Anime angekündigt worden ist, dass eine Patientin von ihm berichtet hat, dass die Tochter von ihr aufgehört hat, zur Schule zu gehen, weil sie spitznamensmäßig Mi-chan genannt wird. Dass das anscheinend also irgendwie ein, und es gab dann auch andere Leute, die sich dazu geäußert haben und ebenfalls meinten, dass das anscheinend irgendwie ein Spitzname eben für kognitiv beeinträchtigte Menschen in Japan wird, die Mi-chan zu nennen. Was?
Ist das Ding so bekannt?
Anscheinend?
Hm. Okay, wenn es so bekannt wird, dann wird es natürlich kompliziert, ne? Weil wenn ein Werk irgendeine gewisse kritische Masse erreicht, dann gehört es halt nicht mehr dem Autor selbst. Aber dann ist der Autor auch nicht mehr komplett für verantwortlich, meiner Meinung nach. Ne?
Ja.
Dann wird es
ja
ein kulturelles Problem. Und dann wird es knifflig.
Ja, also haben sich jetzt halt auch, ne, die Japaner haben auch Petitionen gemacht, dass die Produktion des Anime gestoppt werden soll. Es gab eine Konterpetition, die dann halt Support gesammelt hat, dass der Anime eben doch gemacht werden soll. Kodansha hat den Werbebanner, der die Anime-Adaption angekündigt hat, von ihrer Webseite genommen. Also, das ist ja alles ein bisschen, ja, die Situation ist knifflig. Der Mangaka selbst hat sich bisher auch nur so, oder die Mangaka selbst hat sich bisher nur etwas vage dazu geäußert, explizit irgendwie darauf, dass sie mal unter einem anderen Alt-Account quasi Vorlage zu Mi-chan gezeichnet hat, so den Prototypen, der anscheinend noch ein bisschen problematischer sogar gewesen sein soll. Aber ja, ich würde jetzt auch grundlegend sagen, ich wäre jetzt überhaupt nicht dafür, dass das irgendwie gecancelt wird oder so. Das fände ich mega weird, wenn das passieren würde, und ich glaube nicht, dass das passiert.
Ja, ich wäre auch dagegen, weil die eigentliche Grundprämisse, auch wenn ich das Werk nicht kenne, die Grundidee ist zwei Frauen gegen den Rest der Welt, ne?
Ja.
Ja, und auch wenn das vergeigt, das ist nicht unbedingt die Geschichte, die man von Anfang an sagen sollte, nee, das gehört überhaupt nicht gemacht. Das wäre fatal, sowas zu sagen, ne?
Ja, ja. Und ich meine, ich finde das Setting ja auch grundlegend sogar interessant, würde ich sagen, ne? So ja, zu sagen, dass man sich die Exploitation von Frauen im Sexwork-Business anguckt. Was, ich meine, wie viele Anime haben wir, die sich mit Sexwork irgendwie beschäftigen? Ein Interspecies Reviewers hat das so als eine sehr scherzhafte Art und Weise gemacht.
Ja, nee, das ist nur Gags andauernd. Da hast du überhaupt nichts Ernstes drin oder irgendwelche Themen, die das ansprechen.
Ja. Und ansonsten, ich meine, eine Initial D hat die weibliche Protagonistin, die halt einen Sugar Daddy hat?
Ja, also, nee, es ist immer nur eine Nebensache. Ne? In Manga findest du vielleicht öfters mal was dazu, aber kriegst kein Anime dazu. Kriegst du auch nicht ins Fernsehen wirklich, ne? Ist halt nicht das, damit kannst du die Leute nicht mit nackter Haut locken, ist halt ernstes Drama, und dann kannst du es halt auch nicht wirklich ausstrahlen, deswegen. Ja. Es ist fast schon schade, dass darüber so ein Aufwand gemacht wird, aber jetzt guckt halt jede Sau drauf, ne?
Das stimmt.
Jetzt ist es eigentlich fast schon unausweichlich, dass das Ding funktioniert und unausweichlich, dass es riesengroße Wellen schlägt und auf jeden Fall die Leute zerreißt.
Ne? Oh ja, also wenn die erste Folge rauskommt, werden wir sicherlich noch mal was mitkriegen, was das angeht.
Ja, war eine Fresse.
Ja, ja, auf jeden Fall mal gucken, wie das jetzt abläuft. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt von Kodansha oder so irgendwie gecancelt würde. Das wäre, also dass ein Anime aus solchen Gründen irgendwie gecancelt werden würde, das wäre ziemlich neu. Von daher, ich denke mal schon, dass sie das durchziehen werden und sie haben ja jetzt sogar eine Menge Aufmerksamkeit. Also, ja. wenn Kodansha klug ist, dann geben sie sich öffentlich so, okay, wir machen jetzt Ruhe, aber im Hintergrund reiben sie sich die Hände und sagen, das ist eigentlich Werbung für uns.
Ja, ich versuche es auch positiv zu sehen. Jetzt sagen wir mal, die Geschichte gibt da kein gutes Licht auf diese ganze Problematik. Dann hat sie aber trotzdem genug Aufmerksamkeit, um das zu berechtigen, ne? Dass man sofort sagen kann, in Wirklichkeit ist es so und so und so. Da haben die Leute die Gelegenheit, darüber zu lernen. Ne?
Ja.
Und wenn die Geschichte relativ gut ist, dann hilft es den Leuten bei der Sichtbarkeit und dann wird das Thema besprochen und dann kommen auch die Profis zu Wort und ne, können sich zu ihnen. Also ich versuche es positiv zu sehen. Ich kann da eine Menge Möglichkeiten raussehen, wie das gut ausgeht.
Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie es aussehen wird, wenn es dann nächstes Jahr rauskommt.
Ja.
Gut. Ist jetzt ein etwas schweres Thema zum Ende des Podcasts.
Ist aber spannend, ne?
Ja, das stimmt, ja. Also, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr von Matze und mir hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch den Anime Slam Podcast, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.